Meine erste Sendung war eine Call-In-Sendung, 23 Uhr, völlig unvorbereitet. Ich war alleine im Studio. Wenn ich in Ohnmacht gefallen wäre, die hätten das erst am nächsten Tag bemerkt.
Ruth Moschner ist zum Glück nicht in Ohnmacht gefallen. Ihre Fernsehkarriere konnte starten. Mittlerweile ist sie eine der bekanntesten und witzigsten Moderatorinnen in Deutschland. Ihr Lachen ist legendär, hat ihr bei einer Banklehre aber nicht wirklich geholfen. Warum die nichts für sie war, hat sie mir erzählt. Sehr witzige Geschichte. Ruth Moschner kann aber auch ernst. In ihrem neuen Buch, die Fuck It List Challenge, spricht sie nämlich über Dinge, die uns stressen und sogar krank machen können. Ruth Moschner im Promi-Talk. Ich wünsche viel Spaß.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Ruth Moschner ist mein Gast. Ruth, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Lachst du mich jetzt schon aus, oder?
Nein, also was ja viele nicht wissen, man hat ja vorher schon so ein bisschen gequatscht und sich in der Maske getroffen und so. Ja, wir sind geschminkt. Ich weiß, man sieht es nicht, aber das war vorhin sehr lustig. Von Katzenhaaren über Kindersorgen bis hin zu Ausspracheschwierigkeiten. Genau. Sind wir die, alles durch.
Wenigstens die Katzenhaare kann man auf meinem Hemd bei gutem Licht dann auch sehen. Aber schön, dass du jetzt gleich hier so loslachst, weil eigentlich wollte ich ja einsteigen mit einem Zitat deiner ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschüler aus der Abi-Zeitung. Mhm. Die haben ja, glaube ich, geschrieben, ich kann es jetzt natürlich nur aus dem Kopf zitieren, aber mit Ruth kann man Pferde stehlen, wenn sie die Pferde nicht vorher schon mit ihrem lauten Lachen verscheucht hat.
Ja, genau. Ja, so ähnlich haben sie es geschrieben. Ja, tatsächlich. Mein Spitzname war in der Schule Kalaschnikow. Wirklich.
Und aber ich finde ja, in diesem Zitat steckt ja ganz viel Wohlwollen. Also Lachen ist immer gut und erfreulich und Kumpeltyp damals gewesen. Oder wie hast du dich da wahrgenommen als Kalaschnikow? Wie hat sich das angefühlt?
Also ich war jetzt gar nicht so nur in einer Clique. Ich konnte mit allen irgendwie ganz gut. Ich war auch Klassensprecherin. Und war aber auch so außerhalb. Also dadurch, dass ich ja schon früh irgendwie Ehrenamt gemacht habe, war ich auch noch in anderen Cliquen, in anderen Gruppen. Daher hatte ich jetzt nie so die eine Zugehörigkeit, wo ich dachte, so da gehöre ich hin. Das bin ich, darüber definiere ich mich. Deswegen kann ich das gar nicht sagen, ob ich Kumpeline war oder weiß ich nicht.
Kommt gar nicht so oft vor, dass man Klassensprecherin ist und trotzdem in verschiedenen Gruppen dann wohl gelitten ist und nicht sofort als uncool abgestempelt wird. War bei dir, aber du kannst eine Augenbraue
ziehen. Ja, das habe ich trainiert. Boah, das ist cool. Ja, das war eine meiner Ziele. Ja. Ich fand das immer cool, wenn das Leute konnten.
Boah, ja, super.
Und da habe ich so lange trainiert, dass ich das kann.
Ja, und ich merke, dass mich brutal fasziniert, aber auch einschüchtert natürlich sofort.
Warum?
Weil es was Strenges hat natürlich. So, genau.
Es gibt ja auch Leute, die können es mit beiden. Die können so krasse Sachen mit ihren Augenbrauen machen.
Aber das ist total geil.
Ich kann es leider nur einseitig, aber für meinen Job reicht es.
Ja, auf jeden Fall schon mal großes zwischendurch dafür.
Steht relativ weit oben im Lebenslauf.
Genau,
auch kann die rechte Augenbraue hochziehen.
Das bleibt auch hängen. Aber nochmal die Frage, wie du dich da bewegt hast in diesen, ich denke also, wenn ich mich so erinnere an die Schulzeit, das war ja die Klickenzugehörigkeit war schon wichtig. Warst du Raucherin, Raucher? Warst du irgendwie, bist du mit Schlips und Kragen in die Schule gekommen oder mit dem Koffer unterm Arm? Da gab es ja so ganz...
Ja, stimmt, die gab es auch.
So,
also ich hatte letztes Jahr, hatte ich 30-jähriges Abiturtreffen und wir haben festgestellt, dass wir wirklich eine wahnsinnig nette Klassengemeinschaft waren. Also das, was ich damals auch empfunden habe, dass es jetzt nicht dieses krasse Mobbing gab, was es ja sehr, sehr viel leider Gottes schon immer gab, immer noch gibt. Das war bei uns tatsächlich gar nicht so krass, wobei man natürlich auch sagen muss, es kommen natürlich nicht diejenigen, die sich nicht wohlgefühlt haben im Klassenverbund. Daher kann man die natürlich nicht fragen. Aber wir waren uns doch relativ einig und man hat auch gesehen, was für eine schöne, diverse Gesellschaft da zusammensaß. Sehr unterschiedliche Wege, sehr unterschiedliche Herkünfte, Sexualitäten. Das war total klasse und da gab es bei uns nie Probleme oder Spannungspotenzial. Also daher, es gab Leute, die waren super reich, es gab Leute, die waren nicht so reich, zu denen gehörte ich, zu denen gehörten viele Freundinnen und Freunde von mir. Aber das war nie irgendwie ein Thema, wo man dachte, dafür müsste ich mich jetzt schämen oder
München,
sowas.
Ne?
Ein bisschen außerhalb, in Garching, in einer kleinen Stadt, Universitätsstadt. Aber in der Nähe von München sozusagen, weil Garching kennt wahrscheinlich wirklich keiner.
Nicht wirklich. Ja. Vor allem die Universität Garching.
Ja, Technische Universität.
Technische,
ja, ja,
deshalb kenne ich die nicht. Das ist natürlich. Und weil du vorhin Ehrenamt angesprochen hast, du hast Religionsunterricht gegeben in Konfirmandenunterricht oder wie ihr das genannt habt. Wie bist du dazu gekommen?
Ach Gott, das ist eine sehr lange Geschichte. Also ich komme ja aus einer letztendlich bireligiösen Familie. Also das Judentum war nicht offiziell. Das war so ein bisschen so hinter vorgehaltener Hand. Das durften wir nicht erzählen, weil natürlich große Angst vor Antisemitismus war nach wie vor. Und dann sind wir, die wir in Deutschland geblieben sind, alle christlich getauft worden zum Schutz. Und ich wollte es aber dann wirklich auch wissen und ich sollte gar nicht konfirmiert werden. Und dachte ich, wenn ich jetzt schon hier diese Taufe gemacht habe, dann möchte ich das ganze Programm hier. Und das ist aber auch so typisch Ruth, also wenn dann schon hier mit dem Körper richtig ordentlich rein. Und so entwickelte sich das, dass dann nach dem Konfirmandenunterricht die Jugendgruppe kam und dann auch irgendwann mal wurde ich in den Kirchenvorstand gewählt mit 18 und dann durfte ich da plötzlich mitreden, insbesondere natürlich für die Jugendbelange.
Ja.
Was so in der Kirchengemeinde geplant werden sollte, gemacht werden sollte. Und irgendwann bin ich dann auch ausgetreten, als ich nach Berlin gezogen bin, weil ich dann festgestellt habe, huch, Religion ist ja gar nicht so gleichberechtigt und frauenfreundlich, wie ich das erlebt habe, sondern ganz im Gegenteil. Mhm. Also ich finde die Bibel nach wie vor sehr, sehr spannend. Ich wünsche mir sehr, dass man sie mal aktualisiert. Aber ich, da mein Name ja selbst auch im Alten Testament ein eigenes Buch hat, habe ich da natürlich auch nochmal einen ganz besonderen Bezug. Mhm. Also Ruth steht ja für bedingungslose Liebe und Freundinnenschaft und Treue und das ist natürlich was sehr Schönes.
Bist benannt nach deiner Großmutter?
Ja.
Die eine begnadete Schauspielerin war, hieß es.
Also man sagt es, wir können es nicht überprüfen, weil sie ja nie auf einer Bühne stehen durfte, aufgrund der Rassengesetze im Dritten Reich. Mhm. Und eine sehr, sehr traurige Geschichte und auf der anderen Seite natürlich auch sehr glanzvoll, weil sie eben diese Ausbildung am Max-Reinhardt-Seminar machen durfte, weil sie von Otto Falkenberg, der Theaterregisseure der damaligen Zeit, eine Empfehlung bekommen hatte. Aber sie musste sich eben während des Zweiten Weltkriegs verstecken. Mhm. Hat überlebt und ist dann leider nach dem Zweiten Weltkrieg an einer Sepsis bei einer Blinddarmoperation verstorben. Und dann habe ich diesen Namen bekommen und konnte da erstmal gar nichts mit anfangen, ehrlich gesagt. Das fand ich total komisch.
Hat er dich erdrückt wegen dieser Geschichte oder wie meinst du nichts anfangen können?
Es war eine ziemliche Bürde. Also auf der einen Seite, niemand hieß so wie ich. Mhm. Also jeder so, die eine hieß Sabine, die andere hieß Bettina, die dritte hieß Veronika und alle konnte man schön verniedlichen und verkürzen und sonst was.
So gut,
und ich war die einzige Ruhn. Spricht, weil du bist ja auch so ein Jörg. Jörg ist ja auch so ein.
Ja, gut.
Also,
Jörgi geht dann natürlich
noch. Ja, aber Ruti geht auch. Aber du musst verlängert werden. Und du kannst nicht irgendwie verkürzelt, verniedlicht und Jörgi Mausi oder sonst irgendwas ist ja dann auch ab einem gewissen Alter dann auch nicht mehr so. Und auf der anderen Seite dann eben dieses, ich kannte die Geschichte. Das war natürlich wahnsinnig traurig und irgendwie wollte man diesen Schmerz heilen und irgendwie habe ich das gar nicht in Frage gestellt, dass ich nicht Schauspielerin werden wollen könnte. Also ich wollte aufgrund dieses Namens Schauspielerin werden. Man hat es mir nicht eingeredet, aber es war so ein unterbewusstes Ding, dass ich dachte, wenn ich das jetzt werde, wenn ich diesen Weg weiter verfolge, dann wird alles gut. Mhm. So, weil ich will ja immer, dass es alles gut geht und alles gut haben. Und irgendwann ist mir klar geworden, krass, ich habe das mein Leben lang manifestiert. Ich habe mir wirklich jeden Tag vorgestellt, wie ich auf den Bühnen der Welt stehe, irgendwelche Stücke spiele und habe die ganzen Klassiker gelesen, habe mich da in die Rollen versetzt, habe mich damit auseinandergesetzt. Aber ich hatte natürlich keinen blassen Schimmer, wie man Schauspielerin wird. Keine Ahnung von nichts, keine Kontakte, gar nichts. Und so bin ich dann in diese Medienbranche reingestolpert durch viele Umwege und hab irgendwann mal festgestellt, krass, gut, dass das nicht geklappt hat mit dem Manifestieren.
Ja. Aber du hast bei Rosamunde Pilcher mitgespielt.
Ja gut, das ist aber auch...
Da also, hat sich da doch der Kreis auch, geschlossen.
Hallo, das ist aber auch, also ich meine, das ist auch wirklich cool. Also das war wirklich so, also mein Buch heißt ja die Bucketlist Challenge, aber das ist so ein Bucketlist-Ding gewesen von
Einmal
mir.
Einmal Pilchern.
Einmal Pilchern. Und es war so cool in Cornwall. Und ja, es ist da wirklich so schön, wie es im Fernsehen aussieht. Es ist großartig. Wir hatten so einen Spaß. Was haben wir gefroren? Weil es sieht zwar aus wie Karibik, aber es ist wahnsinnig windig dort. Man bekommt wahnsinnig viele Haarteile ins Haar noch reingeflochten, damit man diese stereotype Pilcher-Optik noch hat. Und ich habe sogar gesungen in der Rolle. Ja, es war ganz spannend. Das war cool.
Pilchern abgehakt, aber weil du gesagt hast, dieses, also du hast fast so eine Verpflichtung gespürt, Schauspielerin werden zu wollen. Du hast ja Ballett gemacht, sehr, sehr erfolgreich, also als Kind. Du warst da mit acht.
Mit fünf habe ich angefangen. Mit acht habe ich dann ein Stipendium bekommen an der Heinz-Bose-Stiftung in München. Gibt es in Stuttgart ist es John-Krenko-Schule,
genau,
Hamburg, John Neumeier, also so diese Kategorie. Damals haben sich 10.000 beworben und davon werden irgendwie dann 10 genommen oder so. Und dann gibt es alle Semester, also alle Halbjahre, gibt es eine Prüfung, ob man noch körperlich und von der Leistung her mithalten kann.
Du hast das neben der Schule gemacht. Das war natürlich auch sehr aufwendig und wahrscheinlich auch gar nicht so, ohne das unter einen Hut zu bringen. Du hast mit
das
13...
hinterfragst du als Kind nicht.
Nee.
Also es wird man so oft gefragt, aber die Frage stellt sich einfach nicht. Du machst das einfach. Ach. Also da interessanterweise als Kind kriegst du ja sowas serviert und du tust einfach. Und ich glaube, so in der Phase, in der wir jetzt auch sind, so im mittleren Alter, ist man viel eher fähig, wirklich nochmal so 2-3 Schritte zurückzugehen und zu fragen, warum mache ich das eigentlich? Also mir ging es lange
auch... Das macht man als Kind nicht, ja.
Nee, also mir ging es immer nur um das Wie. Also wie komme ich zur Schule? Wie kriege ich möglichst gute Noten? Wie komme ich in den Spagat? Wie passiert das? Und irgendwann mal... fängt man an, die Warum-Frage zu stellen und zu denken, okay, macht das wirklich eigentlich alles Sinn?
Aber manchmal ist es doch so, dass die Eltern dann in die eine oder in die andere Richtung Druck ausüben. Dass sie sagen, wenn die Noten stimmen, darfst du weiter Ballett machen oder umgekehrt. Weißt du, dass da so eine, dass man hinterfragt es vielleicht nicht so, aber man spürt Druck von der Schule oder von den Eltern oder von der russischen Ballettlehrerin, die einem irgendwie das Bein in die Luft knechtet. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast.
Ja, aber als Kind hast du diesen Druck nicht. Also mir ist es erst viel später klar geworden, dass es natürlich Kinderarbeit war. Also egal, ob ich gedreht habe oder eben in der Oper getanzt habe. Man empfindet das aber nicht so. Aber rückblickend, klar, also auf vielen Kindergeburtstagen war ich jetzt nicht und viel Freizeit habe ich nicht. Und natürlich ist das immer noch in mir drin, dass natürlich dieses Tun und das Sein bei mir eine sehr große Polarisation auslöst und ich mich natürlich im Tun viel wohler und sicherer fühle, als wenn jetzt irgendwie gar nichts passiert in meinem Leben. Also so diese große Challenge, mal Langeweile auszuhalten, die steht mir noch bevor, weil das für mich wirklich eine Herausforderung ist.
Da können wir nachher noch ein bisschen auf Spurensuche gehen, warum das so ist. Da könnte es ja mehrere Gründe geben.
Oh, Psychologie.
Spannend, oder? Das muss ich nachher aber auch was bringen. Sonst ist
ja, jetzt hier. Das ist dein Druck.
Aber du hast mit 13 aufgehört. Dann.
Ich wurde aufgehört.
Du wurdest aufgehört, weil du das sehr hohe Niveau, das da auch abgefragt wird, nicht mehr halten konntest oder körperlich nicht mehr mit?
Genau, also es war tatsächlich der Körper. Also die Körper werden ja auch immer angeschaut, bemessen und das, was ich von Natur aus habe, eben sehr lange Sehnen, eine hohe Gelenkigkeit, einen sehr schönen Tänzerinnenfuß, also ich kann meinen Fuß sehr biegen. Das hatte ich von Natur aus. Es wird aber an solchen Schulen eher dahin trainiert und dann wurde irgendwann mal gesagt, das würde zu gefährlich werden. Die haben Angst, dass ich umknicke, dass ich mich ernsthaft verletze. So. Ich hätte dann zum Beispiel nach Stuttgart gehen können oder nach Wien gehen können. Aber da jetzt mein Berufswunsch nie Tänzerin war, sondern Schauspielerin, war das für mich jetzt nicht das Thema. Also daher, ich habe dann noch ein Jahr Privatballettunterricht genommen. Das war aber dann auch eher, es hat irgendwie sich keiner getraut, mich zu korrigieren, weil ich halt 1000-mal besser war als alle anderen, logischerweise. Ich kam aus einer Musikhochschule für Hochbegabte. Daher war das natürlich dann so ein bisschen komisch. Und dann habe ich Latein und Standardtanz gemacht.
Und da gab es dann also auch für dich keinen großen Abschiedsschmerz, wenn ich das jetzt
doch,
richtig
schien. Natürlich. Doch? Ach nein, natürlich ist die Welt zusammengebrochen, okay. Weil einfach eine große Routine meines Lebens weggefallen ist. Also wenn du, guck mal, ich habe von 8 bis 13, das sind 5 Jahre in einem sehr, sehr kleinen Leben bis zum 13. Lebensjahr, habe ich fast jeden Tag Training gehabt. Mhm. Und ich hatte so eine krasse, enge Routine. Also morgens Schule, dann schnell Hausaufgaben, dann an die Musikhochschule, vielleicht noch irgendwelche Auftritte abends oder Proben am Wochenende oder so. Wir haben ja teilweise bis zu 6 Tage die Woche trainiert. Das Leben war nur darauf ausgerichtet. Und wenn dann diese krasse Routine wegfällt, ist das natürlich ein Umschwung.
So, weil es klang so lässig gerade. So, und ich wollte ja Schauspielerin und dann so. So,
also, als wäre ja, da kein. Es ging gar nicht so, dieses mein Ziel, meine Ideale werden gerade zusammenbrechen. Das war ja jetzt auch nicht überraschend. Also, es war ja schon immer angekündigt, das war immer schon Thema. Daher war das so, war das jetzt keine Überraschung, aber wenn es dann passiert, ist es ja trotzdem erstmal so, oh Gott, was mache ich denn jetzt? So. Also Ablehnung muss man ja auch erstmal lernen, damit klarzukommen und letztendlich lernen, dass dadurch natürlich ganz andere Sachen sich eröffnet haben und letztendlich der eigentliche Weg dann ja erst bereitet wurde. Ja. Daher hat es schon alles Sinn gemacht.
Aber eine junge Spitzenballerina, die eigentlich, und das fand diese Geschichte, habe ich erst vor kurzem gehört, die als 2-Jährige fast im Rollstuhl gelandet wäre, weil schwere Geburt.
Ja, genau.
Und da war wirklich die Gefahr, und du warst, glaube ich, immer wieder im Krankenhaus als ganz kleines Kind.
Die ersten
Kind.
2 Jahre. Ja.
Und da war wirklich die Gefahr, dass du nicht richtig laufen kannst.
Also man weiß heute, dass die Kinder, die nicht behandelt werden, ich hatte diese Behandlung, dass die Kinder, die nicht behandelt werden, tatsächlich im Rollstuhl landen können. Ja. Und das ist natürlich dann vor dem Hintergrund, dass ich dann stattdessen ein Stipendium für Sport hatte, ist schon sehr besonders. Mhm. Also das heißt, in meinem Kopf gibt es das Wort unmöglich eigentlich gar nicht. Mhm.
Ja, und schön, jetzt pass auf, jetzt haben wir natürlich hier.
Boah, jetzt nicht. Jetzt
nee, das ist jetzt toll.
Jörg.
Ballett.
Ja.
Die Träume von der Schauspielerei.
Ja.
Und dann Deutsche Bank München.
Ja.
Banklehre.
Ja, ist doch ganz logisch. Ja. Ist doch ganz logisch.
Deshalb
das liegt da total nahe.
Genau. Eine völlig logische Entwicklung der jungen, aufstrebenden Künstlerin Ruth Moschner.
Ja gut, also ich meine, da müssen wir über Privilegien sprechen. Also ich meine, es gibt Leute, die wachsen auf und Geld spielt keine Rolle. Mhm. Es ist völlig klar, dass man die akademische Laufbahn einschlägt. Das ist klar, dass man Abitur macht. Und bei anderen geht es darum, wie schaffe ich mir ein Netz, ein Sicherheitsnetz, einen doppelten Boden, wenn ich mit meinen Träumen scheitere. Mhm. Wo falle ich denn dann hin? Also sicherlich nicht sehr weich. Ja. Also war meine Logik, dadurch, dass die große Schwester auch eine Banklehre machte, dachte ich so, okay, das ist sicher. Banken hatten damals ja auch noch einen anderen Ruf. Mhm. Also man muss sich vorstellen, wir sind Mitte der 90er Jahre. Mhm. Das war noch kurz vor Hilmar Kopper.
Die Peanuts.
Die sich erinnern, der große Baulöwe Schneider, der in den neuen Bundesländern dubiose Geschäfte gemacht hat und die Deutsche Bank ja wirklich in einen großen Schuldenberg geworfen hat. Und da fing es ja so ein bisschen an zu bröckeln, dieses Image. Aber das war so kurz davor. Also es war wirklich so, da machst du was Anständiges, was Solides, da kannst du immer dahin zurück, wenn irgendetwas schief geht. Und es war von Tag 1 an einfach nur furchtbar. Ich war so fehl am Platze, wie ein Schaf in der Wolfsherde. Es war, das ging einfach gar nicht.
Kalaschnikow, um deinen Spitznamen nochmal aufzugreifen, da in dieser eher ruhigen, bedächtigen Atmosphäre nicht unbedingt reingepasst hat? Oder?
Also ich gebe dir ein Bild. Ja. In München, da wo ich herkomme, Bayern, da feiert man ja kein Karneval, sondern man feiert Fasching. Mhm. Wir hatten also Faschingsdienstag und es hieß bei uns in der Bank, in der Filiale, wir kommen alle verkleidet. Klein Ruti hatte sich also selbst aus orangefarbenem Lack ein kurzes Kleidchen getackert. Ich hatte mir so Hörnchen geflochten und fette Plateauschuhe angezogen. Also ich war so eine Art Space-Pipi Langstrumpf und starkste mit diesem Outfit in die Filiale. Keiner verkleidet. Ich dachte schon so, scheiße, habe ich mich im Tag geirrt? Zur Kollegin so, entschuldigen Sie, wir haben uns alle gesiezt.
Natürlich.
Entschuldigen Sie. Sie sind alle nicht verkleidet. Ich bin verkleidet. Doch, doch, wir sind verkleidet. Wir tragen heute alle Jeans.
Das war der wilde Tag in der Bank.
Das war der wilde Tag in der Bank. Und jetzt erklärt sich, warum ich eventuell nicht ganz so gut da reingepasst habe. Ich musste dann auch hoch in die Buchhaltung. Ich durfte nicht in der Filiale bleiben. Ich habe sehr viel Zeit auch im Keller bei den Akten verbringen müssen, weil ich eventuell nicht ganz so in das Bild einer Bankerin gepasst habe. Aber ich habe viele interessante Dinge über Banken und über Geld gelernt, was ja auch nicht völlig umsonst gewesen sein soll.
Absolut nicht. Absolut nicht. Weil du vorhin gesagt hast, diese Gedanken von Sicherheit und so, ne? Ich verstehe natürlich, wo das herkommt, aber oft wird einem das in dem Alter ja eher von den Eltern so mitgegeben, dass man kannst gern alles machen hier, Schauspielerin und so, aber erstmal dieses Solil. Du hast tatsächlich das für dich selbst so zusammengepuzzelt.
Ja, da will ich hier keinem Gottes Willen. Das war schon meine Entscheidung und meine Verantwortung.
Cool. Dann ging es zum Radio.
Ja. Also ich habe, um das Ganze abzuschließen, ich habe tatsächlich nach 8 Monaten das gemacht, was ich am ersten Tag schon wusste. Ich habe gekündigt. Mhm. Meine Mit-Azubinen und Azubis haben mir gratuliert. Die waren so toll. Also die waren wirklich alle zauberhaft. Grüße gehen raus. Die haben das so gefühlt und verstanden und gesagt, ey Ruth, wir feiern dich. Du geh zum Radio, das ist deine Welt. Hab Spaß, du wirst so viel Erfolg haben. Und das Schöne war, das ist wirklich eine sehr, sehr schwere Entscheidung für mich gewesen. Ja. Einfach aus dieser Sicherheit raus, in dieses Ungewisse. Und ich habe mir die Frage gestellt, wenn ich scheitern sollte mit meinen Träumen, will ich wirklich dahin wieder zurück? Und die Frage konnte ich ganz klar mit Nein beantworten. Und das Schöne ist, bis heute musste ich mich nie wieder umdrehen. Ja. Und ich habe es nicht bereut. Ja. Und das freut mich einfach sehr.
Weißt du noch, wie der Moment war, als du zum, keine Ahnung, Filialleiter gegangen bist oder Ausbildungsbeauftragten, keine Ahnung, und gesagt hast, so, ne, der Tag ist gekommen, vielleicht haben sie ihn auch schon herbeigesehnt.
Meine Chefin hat es gefeiert, ja.
Ah, die Chefin.
Die hat Halleluja geschrien. Hm? Ja, das fand die großartig. Also ich glaube, innerlich hat sie gesagt, endlich bimmelt die Sabratzen los. Und die Lehrkräfte in der Berufsschule. Also eventuell war ich ein bisschen der Klassenclown in der Berufsschule und habe die Aufmerksamkeit manchmal vielleicht ein bisschen zu sehr auf mich gelenkt, ganz unabsichtlich. Und mir wurde dann ausgerichtet von einem Mitschüler, der dann irgendwie meinte, so der eine hätte dann irgendwie gesagt, endlich kehrt wieder Niveau in die Klasse, Frau Moschner ist weg. Ich glaube, es... Also meine MitschülerInnen waren alle ganz, ganz traurig, haben es aber total gefühlt und mir gegönnt. Mhm. Die Lehrkräfte und die Chefin fanden es, glaube ich, ganz cool. Mhm. Ja.
Schöner Abschiedsgruß vom Lehrer.
Muss ich sagen. Ja, ich meine, Gott, das...
Der aber war ja für beide Seiten gut.
Es ist für beide Seiten gut gewesen und daher,
Also Radio, dann Fernsehen in München. TV München hieß das, glaube ich, ganz kreativ. Und später dann TV Berlin, ähnlich kreativ.
Geschwister.
Genau, ach so, Geschwister.
Ja.
Also war ein,
klar.
Ein
das gehörte damals Leo Kirch und Thomas Kirch. Das war damals der Medienmogul letztendlich. Und der kam dann auf die Idee, das Ganze so ein bisschen zu amerikanisieren. Aha. Also TV München lief richtig, richtig gut. Wir hatten einen riesen Marktanteil. Und dann hat er quasi die Dependance mit seinem Sohn in Berlin gemacht. Der große Fehler war, dass man Berlin und Brandenburg in einen Topf werfen wollte und nicht ganz verstanden hat, dass das zwei unterschiedliche Bundesländer sind. Naja.
Ja. War das dann so, dass, also wenn wir sagen, bei der Bank warst du fehl am Platze für beide Seiten, ging das sofort, ging das sofort auf, dass du gemerkt hast, ich bin da richtig und die wissen es diesmal aber auch, also dass das gleich gespiegelt wurde auch. Jetzt geht's los oder musstest du da auch so, wie man's ja, ich weiß toll. Nicht, so Praktikum ist ja manchmal auch so eine bittere
Praktikum,
Zeit.
Ja. Aber das war toll, ich hab's geliebt. Also ich habe wirklich 16 Stunden am Tag gearbeitet, mich von Kaffee und Zigaretten ernährt. Hm. Ich hab's geliebt, es war so toll. Ich bin da so aufgegangen, ich wusste sofort, das ist meine erste große Liebe. Und beim Fernsehen dann wussten ja viele sogar schon mehr als ich. Also die haben mich dann ja auch vor der Kamera gesehen und dann auch mich ausprobieren lassen und mir Dinge anfangen. anvertraut, die ich mir vielleicht selbst gar nicht zugetraut hätte, so von selber irgendwie so, hallo, ich will mal. Das war schon echt cool. Also es hat schon wirklich sehr gut gepasst.
Wenn du sagst, die haben Dinge schon gesehen, die du dir vielleicht noch gar nicht zugetraut hast. Sprich, man hat dich mal vor die Kamera gestellt, noch so in dem Glauben, das ist jetzt nur mal ein Test oder so. Und also nee, das ist nicht
auf. Nein,
Moment. Du bist natürlich nicht auf Sendung gegangen, aber die hatten dich da schon ganz bewusst mal hingestellt, eben um zu gucken, ob das Talent, das sie in dir sehen, da dann auch tatsächlich aufblüht.
Also so? Muss ich das so verstehen. TV München, da gab es einen Chef, der hatte so ein krasses Charisma. Mhm. Aber so, also der war so, also wenn Napoleon und Honecker ein Kind gemeinsam hatten. Also
Napoleon
so eine krasse,
und Honecker.
So eine krasse, weiß nicht, mir fällt jetzt spontan nichts anderes ein.
Also,
eine sehr krasse Respektsperson. Das will ich damit sagen.
Okay.
Was weiß ich, nimm Günther Jauch.
Na,
und
hör lieber auf.
Was auch immer. Also auf jeden Fall, wo du denkst so, okay, also jetzt eigentlich nicht atmen, nicht schwitzen, einfach gar nicht da sein. Das war der Chef und es gab ein Casting, weil die Moderatorin der Sendung, die ich redaktionell betreut hatte, wollte mal in Urlaub fahren, ihr gutes Recht, und man suchte eine Vertretung, weil man sich darüber gar keine Gedanken vorher gemacht hat. Also wurde gecastet und ich, arme, schlecht bezahlte Volontärin, musste am Wochenende also in den Sender fahren, ohne extra Geld, war entsprechend genervt, dachte aber so, Mensch, jetzt machst du das Beste draus. So, ich war also Studiogästin und musste immer anrufen oder im Studio sitzen und irgendwelche Fragen beantworten. Und ich sage dir, ich war Studiogästin aus der Hölle irgendwann. Ich habe mich da so reingesteigert, habe mir die wildesten Geschichten ausgedacht. Und irgendwann mal steht Napoleon vor mir und sagt,
Napoleon
Honecker Jauch, Sie kommen jetzt zu mir. Und ich so, scheiße.
Übertrieben.
Ich verliere meinen Job. Mhm. Der feuert mich jetzt. Ich habe es übertrieben. Mhm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ich nicht wusste zu dem Zeitpunkt, das hat mir dann später einer aus der Regie gesagt, dass der sich jedes Mal, wenn ich an der Strippe war oder vor der Kamera, sich weggeworfen hat vor Lachen. So, oh, da ist sie wieder, großartig, großartig. Und offensichtlich habe ich dem so gut gefallen in meiner Artikulation, dass er gesagt hat, so, die wird jetzt gecastet, mal gucken, wie die sich macht. Mhm. Und zack, habe ich den Job bekommen. Mhm. Und da kam ich dann irgendwie, bin da so reingestolpert und also ich wirklich, wenn ich mir die Sachen von früher angucke von mir, ich weiß nicht, was der in mir gesehen hat, keine Ahnung, ich hätte mir den Job nicht gegeben wahrscheinlich.
Du hast den denn nochmal angeschaut?
Ja, klar, großartig, meine Güte, Baby Ruth, toll, also wirklich so, wirklich cool. Der hat an mich geglaubt. Ich fand's grob fahrlässig, weil meine erste Sendung war eine Call-In-Sendung, 23 Uhr, völlig unvorbereitet. Ich war alleine im Studio und habe Anrufer entgegengenommen. Wenn ich in Ohnmacht gefallen wäre, die hätten das erst am nächsten Tag bemerkt. Hat ja auch kaum jemand zugehört und zugeschaut. Aber das war krass, wie viel Verantwortung man da auch bekommen hat sofort.
Und das waren ja auch keine, weil du jetzt natürlich da übertrieben hast und mit deinem Lachen und so da wahrscheinlich verzaubert hast, aber das waren ja zum Teil auch journalistische, seriöse Themen und Sendungen, oder?
Ja, also nein.
Das war
also
ja kein Comedy-Format.
Ich habe im Zuge meines Volontariats habe ich die politische Sendung der Chefredakteurin betreut, ich habe eine Redaktion geleitet, ich habe die Nachrichten geschrieben.
Also schon das.
Also ich hatte schon eine gute Base,
Paket,
also so ist es nicht, aber so, ich bin ja jetzt nicht Stereotyp gelesen wie so eine seriöse Nachrichtensprecherin. Also die Nachrichten haben sie mir dann auch noch angeboten, habe ich dann aber auch gesagt, also ich meine, entschuldigen Sie bitte, aber das, also da sehe ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht. das haben sie dann auch schnell sein lassen. Mhm. Und dann ging es irgendwann mal ab nach Berlin und da habe ich dann eine tägliche Sendung bekommen. Ja.
Schon eine schöne Geschichte, oder? Wenn du jetzt so zurückschaust.
Ich habe keine andere Wahl. Das ist meine eigene. Also wenn ich es jetzt schrecklich finden würde, wäre ja auch blöd.
Ja, man kann ja auch ein bisschen hadern. Darf man ja.
Ja.
Aber in deinem Fall sehe ich keinen Grund. Deswegen.
Nein.
Ja. Weil du vorhin mal gesagt hast, im Machen geht's dir gut. Und in diesem so Nichtstun und mal so, wie wirst du da denn? Unruhig? Unzufrieden?
Also mein Motto ist, ich brauche Geduld und zwar sofort.
Ja.
Ja, verstehst du, was ich meine?
Verstehe ich, ja.
Schwierig. Ja. Und es ist ja auch total wichtig, mal gewissen Sachen auch Zeit zu lassen. Mhm. Also das merke ich jetzt an dem Buch, die Fuck It List Challenge. Ich habe 3 Jahre daran geschrieben. Ich habe sehr viel darüber nachgedacht, daran gearbeitet, hin und her gewälzt und so. Und das ist natürlich total schön, weil da sehr viel Tiefe, sehr viel Substanz auch entstanden ist. Wir sind ja aktuell in einer Gesellschaft, bei der man glaubt, in einem 20-sekündigen TikTok irgendwie hier den Ukraine-Russland-Krieg erklären zu können. Die Sachen sind nie schwarz-weiß. Ja. Es ist immer irgendwas dazwischen. Und die Zusammenhänge durch diese zunehmende Sichtbarkeit werden ja immer komplexer. Mhm. Und das ist ja auch richtig und wichtig, dass man sich unterschiedliche Wahrheiten anguckt. Mhm. Und deswegen, ja, ist dieses lass dir mal ein bisschen Zeit für das ein oder andere ja gar nicht mal so doof.
Nee, aber die Frage ist ja, ob du dann, also in was für einen psychischen Zustand du gerätst, wenn mal Leerlauf ist, auf den man sich vielleicht sogar erstmal freut und ja, sagt, oh, endlich mal. Und dann? Was passiert dann?
Ja, ja, nee, also das ist für mich nach wie vor ist das eine Challenge. Also das ist so ein Fuck-It für mich. Ich weiß, dass es total toll ist und ich trainiere das ganz bewusst. Ich bewundere Menschen, die so in ihrem Sein sind. Also meine Stiefomi, die kommt ja auch sehr viel in dem Buch vor. Mhm. Die ist das Gegenteil von mir. Mhm. Die ist wirklich die Achtsamkeit auf 2 Beinen. Also Story aus ihrem Leben, als ihr Mann, mein Großvater, noch lebte, hat sie mir erzählt, sie saßen auf der Couch und haben sich ein Bild angesehen und haben über 3 Stunden lang die Veränderung des Bildes mit dem Sonnenverlauf beobachtet. Ich bekomme Schweißperlen, wenn sie mir das erzählt. Ja. Sie fühlt das mit jeder Pore. Wahnsinn. Die Frau ist 92 und die ist so unfassbar fit, auch geistig. Mhm. Und ich glaube, dass das wirklich auch der Schlüssel ihrer Longevity-Methode ist, dass sie sehr im Moment ist. Mhm. Und die, wenn wir uns treffen, die bereitet sich 3 Wochen auf unser Treffen vor, danach schreibt sie alles auf und dann, die erzählt mir Details von Zusammentreffen von uns von vor 30 Jahren.
Wahnsinn.
Und das ist so, und da geht mir mein Herz auf und dann schaue ich auf die heutige Gesellschaft und denke so, ja genau, und wir schaffen es nicht mal mehr auf ein Konzert zu gehen, ohne unser Handy rauszuziehen, das Ding zu filmen, was du dir nie wieder anguckst. Mhm. Wir sind nicht im Moment und wollen aber alle total alt werden, verpassen aber das eigentliche Leben und damit beschäftige ich mich natürlich auch in meinem Buch, weil das ja natürlich auch mein Thema ist. Mhm. Ich denke so, Ruth, du hast so schöne Momente in deinem Leben und ich liebe mein Leben. Also ich bin schon auch ein Genussmensch, ne? Also dass ich kann schon auch in Erinnerung schwelgen und auch im Moment sein, aber das ist etwas, was ich wirklich ganz bewusst tun muss und was bei mir eben noch nicht so ein Automatismus ist.
In Teilen kann ich sehr gut nachvollziehen. Siehste? Ich glaube, ganz so getrieben bin ich nicht.
Aha, verstehe. Erzähl mehr.
Nee, aber noch, bevor wir aufs Buch kommen, 2 Dinge, die ich toll finde, was ich von dir so...
Nur nur
kleiner Einschub. Ja, vielen Dank auch.
Genau.
Einmal in der Woche weinen.
Ja, naja, also einmal in der Woche ist schwierig.
Bewusstes Weinen.
Ja, Heuldetox.
Heuldetox
nenne ich das. Wobei man, ne, also man darf das nicht auf die leichte Schippe nehmen. Ja. Also es gibt ja Leute, die wirklich immer diese vermeintlich schlechten Gefühle zur Seite schieben. Mhm. Und wenn man dann plötzlich in den Schmerz oder die Wut oder die Scham oder eben die Trauer reingeht, kann das schon sehr überwältigend sein. Ja. Also wenn man darin keine Übung hat und wirklich da sensibler ist, sollte man das wirklich mit professioneller Betreuung machen.
Wer hilft da?
TherapeutInnen vielleicht.
Okay. Gelbe Seiten, mal gucken.
Ja, naja, also es sollte schon wirklich ein Pro sein, nicht so ein Insta-Coach. weil da kann natürlich einiges loslösen, aber ich habe gemerkt, dass mir das total gut tut. Man muss sich natürlich die Zeit dafür nehmen. Und dann ist es aber wirklich was Schönes, um wirklich auch was aufzulösen. So, warum bin ich denn gerade
traurig? Kann man das wirklich als Routine etablieren?
Ja, für mich ist es eher so eine Erlaubnis. Also Routine ist albern. Also ich meine, heulen auf Knopfdruck oder irgendwie so, ist natürlich, das funktioniert nicht bei Emotionen. Also Emotionen kommen und da bin ich wirklich gut drin, dass ich denen dann auch die Zeit gebe. Und ich meine, wir wissen das beide, wir stehen vor der Kamera, du bist beim Radio und da muss man natürlich oft dann hier, jetzt ist so und so viel Uhr, jetzt musst du funktionieren, dann kannst du sagen, Moment, Mensch, ja. Bin gerade mal im Heul-Detox.
Ja. Noch.
So. 150 Leute backstage, so, Alter, hol mir mal ein Brötchen. aber wenn die Zeit da ist, sich den Raum nehmen, finde ich natürlich total toll. Habe ich natürlich den Luxus, ich habe keine Kinder, ja. Daher bin ich natürlich zeitlich ein bisschen flexibler als andere Menschen.
Ist aber auch weniger Grund zu heulen.
Das hast du jetzt gesagt.
Entschuldigung zu Hause.
ja, also aber zum Beispiel für Kinder heulen einfach in dem Moment und gehen da so rein und manchmal heulen sie ja auch, weil sie einfach quengelig sind oder weil sie was erreichen wollen, weil sie Aufmerksamkeit haben wollen, gehen mit der Stimme in sämtliche Ecken akustisch im Raum. Das ist ja total spannend, was man da auch von Kindern lernen kann, die noch nicht so in diesem, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss mich jetzt zusammenreißen.
Ja, ja.
Das ist ja auch so ein krasses Wort, zusammenreißen. So, also da wünsche ich mir für mich, aber auch für alle, die Bock haben, dass diese Brutalität an, ich darf das jetzt gerade nicht zulassen, so ein bisschen weicher wird.
Okay. Es klang, also ich finde, es klingt sehr überzeugend, sich eben nicht zusammenzureißen.
Das
klang, es klang irgendwie mehr wie so eine, also so Montags-Stretching.
Ja.
Dienstag Heuling und so. So klang es ein bisschen,
ja,
aber so nicht.
Ja, das ist ja dann schon wieder so ein Automatismus, dass man dann sagt, ich spare mir das auf. Ja. Also und dann so, wann kommt's denn?
Ja.
Wann kommt's denn? Wann kommt die Träne denn?
Ja, genau. So. Ja. Aber kann schon mal sein, dass du sagst, jetzt es hat sich so ein bisschen was angestaut und dann sitzt du da und dann kommt
nee, das
irgendwann?
Bestimmt, das
oder?
Bestimmt schon das Gefühl.
Ja?
Das ist, ja, naja, das wäre schon sehr kontrovertiert.
Aber ich wüsste jetzt nicht, wann ich so überwältigt werde quasi von schlechten Gefühlen.
Vielleicht bist du noch nicht so sehr mit dir im Einklang.
Zu zusammengerissen,
musst
meinst
noch
du?
Musst tiefer in dieses Buch einsteigen.
Das Buch?
Sei sanfter zu dir.
Du möchtest mich ein bisschen Richtung Buch.
Naja, ja, ne? Nein, aber ich meine, du bist ja, also ich lese dich ja als männlich, daher gehe ich davon aus, dass du ein XY bist.
Ja.
Und ihr werdet von der Gesellschaft ja auch anders erzogen. Also da sind ja Tränen und diese Gefühle, Angst und so sind ja noch negativer und noch krasser definiert, finde ich, als jetzt bei Frauen. Also bei Frauen sagt man ja, okay, die heult ständig.
Ja.
Bei Männern, finde ich, ist es gesellschaftlich immer noch mehr verpönt. Also da will man so, der männliche Mann, so wird ja momentan auf den sozialen Medien auch so schön diskutiert. Die Leute, die sich dann irgendwie den Kiefernknochen leicht
Wahnsinn,
anbrechen.
Das habe ich in deinem Buch. Kannst du mir das erklären? Damit Männer, ist das so markanter hier in der, wie nennt man die?
Jawline.
Die Jawline? Habe ich auch schon gelernt.
Wie heißt das auf Deutsch?
Ich weiß es doch nicht.
Ich weiß
Wangenknochen
auch nicht.
Kieferknochen. Die hauen sich den wirklich sukzessive kaputt mit kleinen
kleine Verletzungen. Also es, wenn du mal Handwerkerhände gesehen hast, dann siehst du, dass die richtig krasse Pranken haben.
Ja.
Also wenn du viel mit den Händen arbeitest, natürlich wirst du da öfter verletzt.
Du hast
und
sofort
dadurch,
erkannt, dass meine Hände nicht dazugehören.
Du bist ein Büromensch. Und da sieht man, dass Mini-Knochenbrüche.
Ja.
Ich habe zum Beispiel so eine Nase am Knie, weil es mich mal so dermaßen aufs Knie gedeppert hat. Und da ist eine Mini-Fraktur entstanden und der Körper bildet dann quasi so eine zusätzliche Knochenschicht. Und dadurch haben zum Beispiel eben Leute aus dem Handwerk, haben eben zum Beispiel größere Hände. Und diese Theorie wird jetzt eben auf Männergesichter angewandt. Und diese Kerle verletzen sich ihren eigenen Körper. Und ich finde es so interessant, weil man immer sagt, wir Frauen tun uns so viel an, um eben diesem Kapitalismus hinterher zu hechten. Und bei Männern ist da auch so eine krasse Verletzlichkeit und so eine große Gefahr. Ich meine, wenn man sich freiwillig Schmerzen zufügt,
furchtbar,
um einem Bild zu entsprechen, welches ja eindeutig vom Kapitalismus geprägt ist, das ist schon wirklich sehr, sehr traurig. Also da ist sehr viel Frust und sehr viel Wut. Wobei man natürlich auch sagen muss, männliche Wut tötet halt. Das ist dann natürlich nochmal ein Tacken krasser. Du hast das Thema angefangen.
Nein, weil ich da wirklich fassungslos, fassungslos und bin ein bisschen raus. Also ich schaue mir sowas nicht an, aber es macht mir Angst. Muss ich wirklich sagen, es macht mir echt Angst. Es ist gruselig. Die Fuck It List Challenge heißt dein Buch. Du hast es nämlich vorher schon mal gesagt und den Begriff können wir hier natürlich nicht quasi unerklärt lassen. Also die Bucket List kennt man.
Ja.
Dinge, die man gerne machen, abhaken möchte. Du hast gepilchert.
Ja, schön.
Haben wir schon mal. Von der Bucket List haben wir also schon mal was kennengelernt. Die Fuck It List sind also Dinge, die man aus seinem Leben rausschmeißen sollte, streichen.
Nee, was heißt sollte? Also es ist ja sehr individuell. Ja, also die Vorschläge, Dinge, ich erkläre quasi anhand meines Lebens, anhand meiner Laufbahn, meiner Geschichte, meiner Fehler, erkläre ich, was ich nicht mehr machen möchte.
Ja.
Und das ist quasi wie die große Schwester der Bucketlist.
Ja.
Also so ein bisschen erwachsener, wie so ein Kinderbuch für Erwachsene. Mhm. Und der Anlass war letztendlich ja immer wieder Begegnungen mit dem Tod. Also wenn jemand aus meinem Umfeld gestorben ist, habe ich immer auf mein Leben geguckt und dachte so, okay, krass, es kann so schnell zu Ende sein. Und nutze die Zeit und mach wirklich was draus, weil am Ende des Tages wird niemand sagen, Mensch, die war immer so anständig angezogen, toll. Also so, es geht ja um mein Leben, es ist mein eigenes Ding und natürlich die tief verankerten, verwurzelten Strukturen können wir nicht von vorne bis hinten ganz schnell irgendwie verändern. Mhm. Aber es gibt so Kleinigkeiten, eben genauso meine Challenge, das Tun und das Sein ist so ein Fucket, wo ich denke, so ja, eigentlich könntest du es wirklich lassen, aber es ist natürlich... Mein Tempo auf diesem Weg ist nicht das schnellste, weil es eben so ist, wie es ist. Kleines Faculinho von mir wäre zum Beispiel, wenn ich streame oder fernsehe, mache ich zeitgleich einen Podcast auf, spiele ein Computerspiel und schreibe WhatsApp oder Signal mit meinen Freundinnen. Das heißt, ich mache 4 Sachen auf einmal, wahrscheinlich esse ich noch irgendwas nebenbei. Und ich bin so genervt, weil ich nichts bewusst mache, da sind wir wieder bei meiner Stiefomi, die den Kopf schütteln würde, niemals im Leben würde die mehrere Sachen auf einmal machen. Und sie hat so recht. Und das ist so ein Faculinho, wo ich mir wirklich vorgenommen habe, Frau Moschner, das kriegen Sie doch bitte hin. So. Also was soll das? Warum machen wir das? Woher kommt diese Mär, dass wir multitaskingfähig sind? Ich bin das nicht. Ich weiß auch, dass ich es nicht bin.
Es tut einem tatsächlich nicht gut. Man merkt es dann irgendwann auch, weil man, wie du sagst, man ist total gereizt und nervös und hibbelig. Und nichts macht Spaß.
Total.
Also weder das Gucken noch das Schreiben. Man schreibt vielleicht noch irgendeinen totalen Müll an den, schickt es an falschen.
Oh, ihr könnt uns mal schreiben, wenn ihr hier gerade zuhört, an die bis zu dieser Stelle. Ja. Habt ihr nur zugehört oder zugesehen? Oder habt ihr nebenbei was gegessen oder was anderes gemacht? So würde mich wirklich interessieren.
Geheult.
Ja gut, heulen ist ja super. Dann, das ist ja okay. Ja, das kann man glaube ich, sagen. Ja.
Das ist eine normale Reaktion auf diese Sendung. Ja, auch. Genau,
das kenne ich, das ist mein Alltag. Ja. Aber, auch schreien. Nein, aber ich glaube, ganz viele machen das. Da sind wir nicht alleine, aber das ist so ein kleines Faculinho, wo ich echt denke, so,
wo ich hängen geblieben bin, ist zum Beispiel der Umgang mit dem Tod. Also es geht schon auch tief, wollte ich nur sagen, es geht nicht nur um die, also ich sitze auf dem Sofa und mache Blödsinn, sondern und ein wunderschönes Zitat, wahrscheinlich gebe ich es nicht richtig wieder, aber du schreibst irgendwie, der Tod ist die einzige Sache, die wir nicht versemmeln können, selbst wenn wir uns noch so ungeschickt anstellen. Ne?
Ja.
Also der kommt. Einfach,
ja, wir werden, also
der größte Schussel schafft's.
Wenn du keinen Erfolg in deinem Leben hattest, aber das wirst du früher oder später erfolgreich absolvieren können.
Mir ist der Tod dadurch ein bisschen sympathischer geworden.
Es macht
man
doch Mut.
Man kann ihn auch als Erfolg werden.
Genau.
Nein, aber das ist natürlich
Er konnte nichts, aber das hat er hingekriegt.
Das hat er ganz gut. Sonst alles verstolpert.
Genau.
Das hat er geschafft. Nee, und eine andere Geschichte, du schreibst, da geht's wieder um den Tod. Früher war der Tod ein Schicksal und jetzt tun wir so, als wäre es quasi, als hättest du was falsch gemacht, als hätte wäre dein Lifestyle nicht der richtige gewesen. Da geht es um diese Longevity-Geschichte, schmeißt dir irgendwelche Nährstoffe rein.
Wenn es das nur wäre, wenn es das nur wäre. Also es ist ja eine ganze Wissenschaft daraus entstanden,
eine Industrie
riesen Industrie. Man kann natürlich auch wahnsinnig viel Geld machen, deswegen habe ich es ja auch Longevity, das Marketing mit der Angst vor dem Tod genannt. Wir wollen alle alt werden, aber wir wollen nicht alt aussehen, wir wollen uns auch nicht alt fühlen. Das verstehe ich total, geht mir ja genauso. Man merkt aber, wenn man ein bisschen näher hinguckt, ich habe ja auch eine systemische Therapeutin dabei, die Sarah Henry, die das Ganze natürlich auch nochmal aus einer anderen Perspektive anschaut. Die Studien sind alle auf aktuell weiße Frauen in meinem Alter, so um die 50.
Weil das die Kundschaft ist,
so, weil
hauptsächlich.
Das die Kundschaft ist. Ich bin die einzige weibliche Zielgruppe, die so ein bisschen Kohle hat, die so ein bisschen Geld für diese ganzen Kapseln ausgeben könnte. Es gibt Infusionen, die kosten mehrere hundert Euro, die du dir dann verabreichen kannst. Und es ist schon krass. Also es ist wirklich mittlerweile ein chemischer Cocktail. Und wenn du dir den nicht leisten kannst, dann stirbst du früher.
Bringt der denn wenigstens? Darf ich mal fragen? Du hast ja sogar eine Ausbildung als ganzheitliche Medizin-Fernstudium gemacht.
Ich könnte dir was zusammenmischen.
Nee, aber ist es Das war die erste Frage. Wenn es viel kostet, aber was bringt, dann kann sich ja jeder noch überlegen, ob er es sich so irgendwie vom Munde abspart.
Nein.
Es ist also, doch vieles auch gar nicht
erwiesen. Ich bin eine große Freundin der Wissenschaft und ich glaube, dass Longevity grundsätzlich sehr gut ist. Das ist ja nichts anderes als Präventionsmedizin. Mhm. Präventionsmedizin klingt ist so unsexy.
Gut. Ja, aber ist gut.
Es ist so Gesunderhaltung. Mhm. Wir wollen gesund bleiben. Also grundsätzlich ist das ja vernünftig. Momentan wird natürlich nur an der reichen Zielgruppe geforscht. In meiner Hoffnung, dass das irgendwann mal für alle auch erschwinglich ist.
Ja.
Wenn du jetzt anfängst zu schwitzen, ne, dann bist du schon mitten im Alterungsprozess drin, weil dieses Thema löst Stress aus.
Mhm.
Und viele WissenschaftlerInnen und auch ich als Nicht-Wissenschaftlerin, aber zumindest so ein bisschen auch in einem Heilberuf ausgebildet, sehen, dass Stress einer der Alterungsfaktoren schlechthin ist. Und dazu dient eben auch die Fuck It List Challenge, dass man diesen Stress so ein bisschen rausnimmt und dass man aber auch versteht, dass Gesundheit kein Sprint ist.
Mhm.
Es ist ein Marathon und ich kann nicht erwarten, wenn ich jetzt eine Woche lang nur grünes Gemüse esse, dass ich dann 120 werde. Also im Idealfall finde ich Routinen für mein Leben, die ich jeden Tag integrieren kann, die mich nicht stressen, die zu meinem Leben passen und die mich dann eben gesund altern lassen.
Ja.
Jetzt mal abgesehen von vorhersehbaren Sachen. Und da wird es dann schon wieder so ein bisschen entkräftet.
Ja.
Also da nehmen wir schon alleine dadurch den Stress raus. Ich finde das alles sehr toll. Man kann natürlich auch viel machen mit den Mittelchen, aber Komponente Nummer eins ist der Stress.
Und das ist natürlich so interessant, weil wir uns, je mehr wir uns damit beschäftigen, mit diesem und wie und was kann man noch, und du liest jeden Tag, und wenn du einmal in so einem Algorithmus kriegst du jeden Tag
am besten
das und das und das und das.
Kollagen,
und dann,
Kreatin,
genau, und dann,
oder
so ganz klar, hier 5 Minuten Wand sitzen, dann aber bitte die Planks nicht vergessen und aber Ausdauer ist natürlich auch und auf jeden Fall ab, was weiß ich, wie ins Fitnessstudio, Krafttraining, weil sonst wird es überhaupt nichts.
Genau, Testosteron. Genau, ja.
Und dann ist aber eigentlich so, und kein Stress.
Ja, genau, ja.
Also, Wahnsinn, der Widerspruch ist so groß.
Es gibt ja auch diese InfluencerInnen, die dann morgens erstmal irgendwie 5 Liter Wasser sich reindrücken,
Wahnsinn.
Dann Journaling machen. Das stresst mich
dann.
Was ist denn
Journaling?
Da schreibst du deine Gedanken zum Tag auf, so für eine Stunde. Und ich denke mir immer so, krass, die Stunde fehlt mir aber dann bei den Sachen,
deutlich,
die ich gerne noch machen möchte. Aber gut, also wenn es denen gut tut, das ist cool, aber sie verkaufen das halt so, als sei das so völlig normal, und wenn man es nicht macht, ey Alter, dann brauchst du dich aber wirklich nicht wundern, dass du so aussiehst, wie du aussiehst.
Mhm.
Also es ist schon ein sehr elitäres Thema aktuell und man weiß ja auch aufgrund von Studien, dass arme Menschen früher sterben.
Mhm.
Also, und da haben wir noch gar nicht über das Gesundheitssystem gesprochen in Deutschland. 2-Klassensystem, machen wir uns nichts vor, da werden ja sowieso nochmal irgendwie jetzt die Kosten reduziert und Katastrophe, aber zusätzlich dazu wissen wir, Leute, die kein Geld zur Verfügung haben, sie können sich nicht gesund ernähren, sie haben natürlich mehr Stress, sie haben mehr Ängste, was dann natürlich zusätzlich nochmal stresst. Diese Menschen sterben früher und arme Männer sterben doppelt so früh als arme Frauen, was ich auch nochmal sehr, sehr krass finde. Ich habe da keine Erklärung dazu gefunden. Ich glaube aber auch, dass natürlich das männliche Geschlecht sich dann nochmal zusätzlich mehr Druck macht.
Mhm.
Immer noch Stereotyp, der Ernährer auf dir, auf deinen Schultern lastet so dieses Ganze.
Stress.
Wenn du es nicht geschissen kriegst, Entschuldigung, dann aber so richtig blöd. Und das hat mich auch nochmal echt krass entsetzt.
Ja.
Also, und dann haben wir ja natürlich noch nicht mal über People of Color gesprochen, über schwarze Deutsche gesprochen, die eine Riesenrolle spielt, wozu es gar keine Studien gibt, weil die Wissenschaft sagt, ja, völlig uninteressant, kann man ja kein Geld mit verdienen. Und das ist so eine krasse Ungerechtigkeit.
Mhm.
Also es kann ja nicht sein. Und es ist momentan, ist es so, dass du gar nicht so sehr deinen Lebenswandel anpassen musst, sondern dass es eigentlich nur darum geht, wie viel Geld hast du zur Verfügung, und wenn du, je mehr Geld du hast, desto älter wirst du.
Mhm.
Das ist jetzt sehr banal, aber letztendlich war das mein Fazit in diesem Kapitel, dass reiche Leute schlicht und ergreifend das Privileg haben, älter zu werden.
Mhm. Ist so?
Geht's noch?
Ja, tatsächlich. Und dein Buch wirft viele gute Fragen auf, mit denen man dann weitermachen kann. Man lernt dich auch kennen, auch mit ganz verletzlichen Seiten und auch ein paar biografischen Details. Die bleiben jetzt aber erstmal im Buch, die kann man sich da dann ganz in Ruhe durchlesen. Aber die haben mich durchaus auch bewegt, also das nur an der Stelle. Und ich wusste auch, dass ich mich mit dir verquatschen würde.
Wir haben keine Zeit mehr.
Schon wieder Stress.
Ja.
Ich danke dir sehr, dass du da warst. Hat mir große Freude gemacht.
Hat mir auch Spaß gemacht.
Alles Gute.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu. Auch in der ARD Mediathek. SWR 4.